dieses Thema aufs Herz bekommen und ich wünsche mir wirklich, dass für jeden von uns, dass wir unser Fundament nochmal anschauen. Für manche vielleicht, das ist ja Glaubensgrundkurs. Ich sage, hey, es geht nicht nur um Glaubensgrundkurs, sondern es geht um dein Fundament. Die Wichtigkeit eines Fundaments, so wir haben ja hier jemanden, der vom Fach ist. Ja. Ein Fundament ist eine Substanz, auf der man ein Bauwerk errichtet. Das Fundament stützt das Gebäude. Ja, in der Tat hängt jeder Teil des Gebäudes von dem Fundament ab. Ja. Wenn das ein gutes, tiefes und sicheres Fundament hat, dann wird das Gebäude stehen, egal was auf das zukommt. Stimmt's? Kann Sturm kommen, kann alles kommen, dann steht es. Aber wehe, wenn das nicht der Fall ist. Weil das Gebäude wird fallen. Und wir fangen mit diesem Bibelvers an. Jesus, das Fundament. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Apostel, ne? Unser Glaube ist auf Grundlage des Apostels und der Propheten. Ein anderer aber baut drauf. Ist gemeint, dass jeder von uns baut dann drauf. Jeder aber sieht zu, wie er darauf baut. Nicht nur was, sondern wie. So, ich möchte nicht lange in dieser Abteilung hier bleiben, weil jeder weiß, dass eines Tages wird alles geprüft, worauf du baust und mit was du baust. Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das Beste aller Fundamente, wissen wir, ist immer ein Fels. Deswegen sagt die Bibel, dass Jesus unser Fels ist. Ja, wir bauen auf dem Fels. Und die Frage, mit was baust du dann drauf? Weil dann, am Tag des Gerichts, am jüngsten Tag, sagt man das, wird alles dann geprüft. Da kommt eine Bauabnahme, ne, Jürgen? Ob das Bestand hat oder nicht. Und diese Bauabnahme muss alles durch was? Durch Feuer. Wusch. Deswegen sagt Apostel Paulus in dem Kontext 1. Korinther 3, du kannst auf diesen Grund, auf dem Boden, auf diesen Grund Jesus Christus bauen, entweder mit Gold, Silber, kostbare Steine, das ist die erste 3, gegenüber anderen 3, Holz, Heu und Stroh. Du kannst mit 1 Million Euro Heu kaufen. Sieht massiv aus, ne? Ist richtig massiv. 1 Million Euro Heu, das ist, kannst du richtig bauen. Oder Holz. Aber 1 Million Euro Klunker, hast du vielleicht so einen groß. Oder, ne? Größe bedeutet nicht, was? Qualität. Gott möchte, dass wir mit Qualität bauen und nicht mit nur äußerlich, sondern die Substanz, der Material bestimmt, wie dein Bau ist. Weil dann kommt dann die Belohnung. Die Belohnung bekommst du. Ich habe gesagt, wir reden ja nicht von Rettung, okay? Gerettet sind wir. Aber wir reden von Belohnung. Belohnung kriegst du nur, wenn was? Wenn die Bauabnahme erfolgreich vonstatten geht, bekommst du Belohnung. wenn alles verbrannt ist, Apostel Paulus sagt, du bist zwar gerettet, aber wie? Durchs Feuer. Du hast nur das, was du anhast. Du hast das nicht mitgebracht. Nur so. Das wäre tragisch. Ich habe hier diese einfach, was wir hoffentlich in nächster Zeit drüber sprechen. Unten der Fels, der Herr Jesus Christus, der keinen anderen Grund ist gelegt. Das ist das. Und dann kommt das Fundament. Laut Hebräerbrief gibt es 6 Bereiche oder 6 Teaching, die du als Christ wissen musst. Buße von Totenwerken, Glaube an Gott, die Lehre von Waschungen, Handauflegung, Toteauferstehung, ewige Gericht. Das ist dein Fundament. Ich hoffe, dass wir durch diese Teaching gehen können. Und dann kommt dann dein Gebäude, was du da drauf baust. Mein Ziel mit dieser Serie ist, nicht, dass du einfach wieder hier, okay, ich weiß das so, ne, kognitiv, ich habe alles jetzt hinter mir, sondern es ist gut, mal deine Grundlage zu inspizieren. Bröckelt irgendwo was? Steht das noch? Dass das Wort Gottes wie ein Lot ist. Ja? Ich sage, ist meine Wand und meine Mauer noch gerade oder irgendwo dann hier absenkt und dann eine Landslide, sagen wir das, ne? Ich sage, alles hier dann den Bach runtergeht. Weil interessant, dass in Lukas Kapitel 6, 46 bis 49, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Du kannst, ja, wenn der Tag lang ist, immer, ja, der Herr ist ja Herr, oh ja. Aber genau dieser Satz hier, und tut nicht, was ich sage, weil Herr und nicht tun, das ist so ein Paradox. Du kannst nicht jemandem Herr sagen, so Chef, Boss und König und Herr, der mein Leben bestimmt, aber ich mache nicht das, was er sagt. Das ist sowas von verkehrt, das geht nicht. Du kannst so nicht leben. Aber viele Christen leben leider so. Habe ich recht? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, da ist schon mal 3 Punkte einer Predigt. Jeder, der zu mir kommt, hier reden wir von einer Beziehung zu Jesus. Ja? Hast du eine Beziehung zu Jesus? Kommst du zu ihm oder bist du weit entfernt von ihm? Und meine Worte hört, und hörst du sein Wort? Nimmst du Zeit, sein Wort zu lesen? Das ist basic, aber viele Christen machen leider auch nicht. Und sie tut, also seinen Willen tun. Ich zeige euch, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Ich sage euch als euer Pastor, weil ich euch liebe. Ja, ich möchte Dinge nicht beschönigen, sondern es ist so. Niemand entkommt die Stürme. Niemand. Auch du nicht. Okay? Ich sage euch schon mal, sooner or later, sagt man das, früher oder später, kommt immer wieder mal ein Sturm in dein Leben. Oder? Interessant, wenn du den Parallelstelle in Matthäus 7 liest, diejenigen, die auf dem Fels bauen, erleben genau das Gleiche wie diejenigen, die auf dem Sand bauen. Regen von oben, Wind von Seite und Wasser von unten. Die 3 Dinge. Das ist so der Kampf des christlichen Glaubens. Regen von oben ist eine Bezeichnung, dass der Feind greift dich an. Das ist völlig normal. Er lebt jeden. Okay? Wind von Seite, die weltlichen Einflüsse möchte dich angreifen. Der Einfluss der Welt hat jeder von uns, dieser Kampf. Und dann Wasser von unten. Du hast noch dein altes Fleisch zu kämpfen. Auch wenn der schon tot ist, will er immer wieder aufstehen. Ne? Wir haben ja gesungen, nicht mehr lebe ich. Ja? Diese Leiche da, da unten, die du ja in der Taufe begraben wurdest, möchte immer wieder aufstehen und dein alles torpedieren, was du mit Christus. So, diese drei Dinge wirst du immer wieder erleben. Ob du auf Fels baust oder auf Sand baust. Deswegen, hey, Sturm wird kommen. Der aber gehört und nicht getan hat in einem Mensch, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baut, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Der Grund, niemand legt anderen außer der Jesus Christus. Deswegen, wenn wir über den Grund sprechen, müssen wir über Sünde sprechen. Weil wir reden von dem, was wirklich erst basic von allem ist. Weil müssen wir über diesen Zustand, als Gott die Welt geschaffen hat, alles war schön. Stimmt's? Bis diese blöde Intermezzo, 1. Mose Kapitel 3. Der irgendwie sagt, hey, muss das sein. Ne? Aber so ist es. Eva wurde versucht und Adam ist so passiv, stand neben ihr und glotzt sie an und macht gar nicht. Aber so steht, oder? Und das ist ja auch genau hier, gesagt, Männer, gesagt, wir werden ja auch einen Männerabend, gesagt, dass die Ladies Brunch haben, aber wir werden auch Männerabend haben. Ja. Männer, macht euch bereit. Wir golfen zusammen, sondern wir bowlen zusammen, bowlen, nicht golfen. Golfen wäre auch natürlich nicht schlecht. Wer kann golfen? Hat jemand schon Platzreife? 1? Okay, Jürgen, nur du und ich sind golfen, das wäre ein bisschen was schön natürlich, werden wir machen, aber wir wollen einen Männerabend machen, deswegen dann, wir bowlen zusammen. Ne? Okay. Und das ist genau das Problem der Männer, ist diese Passivität. Ne? Das steht da und geistlich und genauso, das ist dann, der Feind nutzt das und Adam fiel in Sünde und Gott hat schon gewarnt, gesagt, wenn du von diesem Baum isst, du wirst was? Sterben. In Hebräischen ist eigentlich doppelt sterben. Du wirst sterbend sterben. Da beginnt der Prozess. Dein Geist ist dort tot. Sofort. Getrennt von Gott. Dein Leib, deine Seele lebt zwar weiter, aber geht dem Ende entgegen. Und dieser Bruch, diese Sünde, ist genau das Problem der Menschheit. Und in der Bibel, interessant, wenn du Neues Testament, Altes Testament, es ist so viele Worte für Sünde geben. Das kann ich wirklich nicht glauben. Es ist so, boah. Aber ich gebe euch 4 Kategorien, ja, Hauptbereiche, wozu das eingeteilt ist. Erstens, Abweichung von einem Norm oder einem Standard. Merkst du, ne? Gesagt, alles, was nicht mehr nach Norm ist, nach Standard. In Gott gibt es immer einen Standard. Alles, was abweicht von diesem Norm, von diesem Standard, heißt Sünde. Ist natürlich ein bekanntestes Wort, Hamartia im Neuen Testament und Katach im Alten Testament, das Ziel verfehlt. Auch wenn du nur 1 Millimeter verfehlt, ist Sünde. Deswegen gibt es keine kleine Sünde, große Sünde. Gibt es bei Gott nicht. Wenn du verfehlt hast, hast du verfehlt. Egal, ob du 10 Meter oder nur 1 Millimeter. Ist bei Gott kein Unterschied. Sünde ist Sünde. In diesem Begriff ist Perversion Übertretung gemeint. Das ist ja alles, was der Feind pervertiert. Und auch wir die Grenze überschreitet. Das, wo Gott sagt, diese Bewusste. Ja? Und zweitens, die Beschreibung eines Zustandes. Ja? Fester Zustand, in dem die Menschen gefangen sind. Wir sind dann nach Adam geboren mit diesem Zustand. Du kannst nicht weglaufen. Das ist eigentlich ein Todesurteil. Der Zustand, in dem wir geboren sind, du kannst nicht weglaufen. In anderen Worten, wir sind hoffnungslos verloren. Okay? Wir müssen wirklich erstmal die schlechte Nachricht verstehen, bevor wir die gute Nachricht dann hören. Weil wir reden immer von guter Nachricht, aber wir wissen überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Dieser Zustand, wo Paulus dann sagt, Kapitel 7 gesagt, wer rettet mich aus diesem verfluchten Zustand? Da ist ein Todesurteil, die auf uns wartet. Wenn der Tag kommt, dann ist die Hinrichtung. Das ist der Zustand. Böse, gottlos, schuldig. Und dann noch dazu vorsätzliche Auflehnung und Rebellion gegen Gott. Ja, diese Gesetzlosigkeit, sagt die Bibel. In anderen Worten, im Hebräischen, das ist so ein starkes Wort, das ist wirklich so heftig. Eine Faust gegen Gott zeigen. Sag hier, diese Rebellion gegen Gott. So sind wir Menschen. Und zuletzt hinterhältige Handlungen oder Haltungen. So, innerlich und auch Taten. Ja? Weil manchmal so spricht auch von Attitude, dieser Haltung, die wir haben. So, der eigentliche Begriff der Sünde beinhaltet die Realität von etwas, das verloren gegangen ist, verdreht oder zerbrochen wurde. Sünde entfremdet und trennt uns von einem lebenden Gott. Und dann geht weiter, verursacht Ärger zwischen den Menschen und dann letzten Endes schaden uns selber. Nochmal, es gibt folglich keine kleine Sünde. Entweder wir gehören Gott, wir gehorchen Gott oder wir verfehlen sein Maßstab. Völlig. So, in diesem Zustand hat Gott eine Lösung. Stimmt's? Zuerst benutzt er als Beispiel sein Volk Israel, sein auserwähltes Volk, und dann zeigt dem Volk, wie man mit Sünde umgeht. Okay? Und zwar, Gott hat gesagt, um die Sünde zu reinigen, braucht man ein Blutopfer. Blut von einem makellosen, perfekten Lamm oder Tier. Und das ist Gott darbringen, durch Priester. Blut ist die einzige Möglichkeit, sich von Sünde zu reinigen. Denn die Bibel sagt, denn ohne Blutvergießen gibt es keine was? Keine Sündenvergebung. Ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Einfach nur, damit wir alle es verstehen, warum wir, wenn wir über Jesus und Fundament reden, müssen wir über Sünde sprechen. Aber das war nur eigentlich ein Schatten, sagt die Bibel im Hebräerbrief. Das Alte Testament ist nur ein Schatten von dem, was die Realität, was danach kommt. Weil das Opfer von Tieren, ein Ritual, ist nur vorübergehend, das ist nicht permanent. Es kann nicht die Sünde bedecken, weil das ist nur ein Zeichen, was danach kommt. Bekannte Stelle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werden. Gott hat nur eine Lösung für Sünde. Und diese Lösung heißt Jesus. Okay? Gott gab seinen einzigen Sohn, als Lösegeld, Bezahlung für unsere Sünden, um uns zu retten. Damit ihr auch wisst, weil viele damals denken, okay, Gott muss zahlen. Viele Menschen denken, dass Gott diese Lösegeld an Teufel zahlen. Der Teufel kriegt doch gar nicht. Wer bekommt das Lösegeld? An wen sind wir schuldig? An Gott. Ne? Wir sind ja nicht an den Teufel schuldig, sondern wir sind an Gott schuldig. Wir betreten, deswegen wir sind dann versklavt worden. Und Jesus zahlt den Preis und der Preis bekommt Gott. Nicht der Teufel. Nur ein paar, damit theologisch hier auch korrekt ist. Gott bekommt das. Sein Einzig. So, dann als Jesus am Kreuz starb, ist der Lösegeld für ihn, war sein Opfer permanent. Die Bibel sagt, ein für allemal. Es reicht. Ein Opfer. Weil das geschieht durch den ewigen Geist. Deswegen ist Jesu Opfer ewig. Nur durch das Opfer von Jesus für unsere Sünden kommen wir mit Gott ins Reine. Nur das. Das, was Adam und Eva verloren hat, diese Beziehung zu Gott, ist durch das Sterben Jesus, durch sein Blut am Kreuz, können wir wieder diese persönliche, intime Beziehung zu Gott erleben. Amen? So, warum Jesus? Ganz einfach. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Vielleicht hast du folgende Aussagen gehört, der eine oder andere. Ja, ich bin schon spirituell, aber ich bin nicht religiös wie du. Schon mal gehört? Ja? Ich glaube, dass Gott existiert, aber ich folge keine bestimmte Lehre und bestimmte Ansicht. Ja? Alle Religionen sind gleich, ja? Im Grunde gleich. Ja? Die lehren doch das Gleiche. Solange ich mehr gut tue als die Schlechte, komme ich schon in den Himmel. Schon mal gehört so? Ja? Was ist das Problem mit solchen Aussagen? Schlicht und ergreifend, sie sind nicht wahr, es ist falsch. Ja, es ist falsch. Sie stehen nicht im Einklang mit der Heiligen Schrift. Gott hat es klar gesagt, Jesus ist der Einzige. Es gibt nur ein Mittel, nur ein. Es gibt nicht tausend, es gibt nur ein. Also wenn ich am Ertrinken bin, ja, dann brauche ich nicht tausend Sasa, dann brauche ich nicht tausend irgendwas. Ich brauche nur eine Rettung. Stimmt? Nur eins. Und deswegen verstehe ich nicht, dass man diskutieren muss. Ja, wer So, eigentlich, stell dir mal vor, wenn du beim Ertrinken bist, versuch dann zu diskutieren. Ne? Und du schluckst schon Wasser und du willst diskutieren. Kein Mensch macht sowas, kein Mensch. Sondern du willst alles machen, um über Wasser zu haben, dass du gerettet bist. Ja? Er ist der einzige Weg, um mit Gott ins Reine zu kommen. Freiheit in dieser Welt zu erleben und dann in den Himmel kommen. Ja? Der Weg zum Himmel steht vor mir. Das Grab zurück. Oh, ich bin so froh, du hast mich auferweckt. Ich war tot in meinen Sünden. Vergebung, sagt Paulus. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Himmel. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Nur diese eine. Wie gesagt, du bist mit dieser sündigen Natur geboren. Diese Sünde hat uns von Gott getrennt. Nichts in unserer Macht können wir diese Kluft überbrücken. Ne? Haben wir schon mal gesagt, egal wie fit du bist, der eine kann vielleicht besser springen als der andere. Vielleicht der eine springt nur 5 cm und der andere 50 cm. Der andere dann sogar 1 Meter und die Beste unter uns 5 Meter. Egal wie weit du springst, landest du genau wohin? In den Grab da unten, irgendwo 20 Kilometer runter oder noch tiefer. Du schaffst nie rüber zu gehen, geht nicht. Aber Gott in seiner Gnade und in seiner Liebe zu dir sandte seinen Sohn wie eine Brücke. Sag, wenn du durch diese Brücke gehst, kommst du rüber ins Leben. Jesus ist diese Brücke. Deswegen ist das Evangelium, die gute Nachricht, ich bin auf dem Weg zur Todesstrafe, ich bin auf dem Weg darunter in die Hölle und Gott in seiner Liebe möchte mich retten und zeigt mir, es gibt nur einen Weg. Dieser Weg heißt Jesus Christus. Ja? Und die Frage ist natürlich, wie kann ich gerettet werden? Die Bibel sagt klipp und klar, wie wir gerettet werden können. Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um für unsere Sünde zu bezahlen. Durch sein Opfer am Kreuz hat Jesus die Macht der Sünde in deinem Leben gebrochen. Ich bin froh, dass Jesus das getan hat. Die Macht, das ist ja gesagt, weil du denkst, Sünde ist eine Macht. Sünde ist nicht nur das, was du verkehrt gemacht hast, sondern die Macht, die dich zwingt, die dich versklavt, das zu tun, was du eigentlich nicht willst. Und schlimmer ist das, was du auch willst. Ne? Das ist nicht nur das, was ich nehme, sondern das ist auch, was ich will. Ich bin versklavt. Aber diese Macht hat Jesus ein für allemal am Kreuz von Golgatha gebrochen. Und dann durch das Kreuz rettet uns Gott vor dieser ewigen Strafen. Und das Schlimmste ist diese Trennung von diesem liebenden Gott. Weil viele Menschen, wenn sie dann vor Gott stehen, weil sie dachten, dass Gott böse ist, dass Gott sauer ist auf sie, und dann sehen sie, wie der liebende Gott sie sehen, und werden alle aufwachen, all diese Lügen, sagen, ich werde Party feiern mit meinen Freunden in der Hölle. Ich sage, Leute, es gibt keine Party da unten. Es ist stockdunkel. Stimmt? Die Bibel sagt, es ist äußerste Finsternis und Zähne was? Knirschen. Und die Würmer, die was? Die Würmer, die nicht stirbt. Die dann ihr Fleisch fressen. Hölle ist nicht Party, Hölle ist schlimm. Und von dem hat Gott uns gerettet. Ja? Slava Bogu. Halleluja. Ja. So, Gott bietet uns diesen unglaublichen Geschenk der Errettung. So, um gerettet zu werden, ja, um nach Johannes 3, um wiedergeboren zu werden, müssen wir unseren Glauben an Jesus als den Herrn und Erlöser setzen. Unser Vertrauen auf ihn setzen. So, vier Dinge, die du verstehen musst, um gerettet zu werden. Okay? Ich rede es einfach. Erstens, sagt die Bibel, wir müssen mit unserem Mund bekennen. Was bekennen? Dass Jesus ist der Herr. Mein Herr. Das ist das Problem. Wenn du nicht Jesus als Herr bekennst, ist so, als ob du versuchst, eine Feuerversicherung zu kaufen. Wir sagen, wir glauben, aber wir setzen ihn nicht als Herr ein. Das geht nicht. Ja? Ein Glaubensbekenntnis, dass Jesus nicht als Herr anerkennt, ändert nichts an Wurzel unseres Problems zwischen Gott und uns. Und das ist das Problem der was? Der Rebellion. Weil diese Rebellion heißt, gesagt, du willst ja der Chef sein, du willst ja der Herr sein, stimmt's? Du sitzt ja auf dem Thron in deinem Leben. I did it my way. Du machst das, was du willst. Das ist das Problem. Aber hier ist, ich bekenne mit meinem Mund, Jesus ist der Herr. Und dann kommt der zweite, wir müssen in unserem Herzen an Jesus glauben. Okay? Der Glaube daran, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, ist für unsere Errettung unerlässlich. Glaube, dass Jesus von den Toten auferweckt ist. Nicht nur irgendwas, sondern Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Das ist Basics, ich weiß. Aber ich hoffe, dass du dann auch, wenn du gläubig bist, dass du Jesus nachfolgst, dass du anderen Menschen auch erklären kannst, wie sie gerettet werden können. Einfach. Römer 10, 9 und 10. Mit dem Herzen wird man glauben, mit dem Mund bekennen. Diese zwei Dinge. Jesus allein hat die Forderung Gottes erfüllt. Ein makelloses Opfer, stimmt, haben wir ja vorhin gesagt. Nur er erfüllt diese Bedingung. Deswegen sagt Paulus, wir können uns nicht uns rühmen und hier die Schulter klopfen. Ich habe das gemacht, das gemacht. Sage, ah, ah. Du erfüllst nicht die Bedingung. Nur Jesus hat diese Bedingung erfüllt. Und deswegen sage, müssen wir uns entscheiden. Ich glaube das, was Jesus für mich getan hat. Ich glaube mit meinem Herzen, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Er bezahlt meine Schuld und Sünde. Und am dritten Tag hat Gott ihn auferweckt. Er ist auferstanden und er fuhr gen Himmel sitzen nun zu Rechten des Vaters. Und eines Tages kommt er zurück, um mich nach Hause zu holen. Glaube ich von meinem Herzen. Und wenn du das bekennst, dann bist du gerettet, sagt die Bibel. Der Titel Herr bedeutet, dass er jetzt die volle Kontrolle über dich hat. Hat er das? An dem Tag, wenn du Jesus annimmst, nicht nur als Retter. Viele Christen machen das. Er ist zwar der Retter, aber auf der anderen Seite ist leider Jesus nicht der Herr ihres Lebens. Und da bezweifle ich. Mittlerweile muss ich nach meinem Leben mit Gott, ob das korrekt ist. Und viele Christen nehmen Jesus als ihren Retter an, aber nicht als Herrn an. Unser Bibeltext in Lukas 6 vorhin. Was nennt ihr mich was? Herr, Herr. Und tut nicht, was ich sage. Könnte sein, dass wir, wenn wir vor Jesus stehen und genau das gesagt, ja, du sagst mir zwar Herr, aber du tust halt nicht das, was ich sage. Ich bin nicht der Herr deines Lebens. Und da möchte ich wirklich, dass wir als Gospelhaus hier wirklich nochmal uns inspizieren, gesagt, ist diese Grundlage, stimmt noch das in meinem Leben? Ist Jesus der Herr meines Lebens? Bestimmt er mein Leben? Oder ist er nur mein Retter? Ich habe eine Feuerversicherung. Weil wenn das nicht ist, ja, dann hast du diesen Schritt noch nicht gemacht. Du bist noch nicht vom Thron. Du sitzt ja auf dem Thron. Du bist noch nicht vom Thron abgestiegen. Jesus sitzt noch nicht auf dem Thron deines Lebens. So, bist du bereit, das zu tun? Mit Herzen und mit Mund, dass du sagst, Jesus, heute steige ich vom Thron runter. Und dieser Akt der Unterwerfung, freiwillig, da kannst du auch zugleich singen, du bist Herr, du bist Herr. Du bist jetzt der Bestimmer meines Lebens. Du hast das Sagen in meinem Leben. Und da habe ich wirklich viel Sorge als Pastor jetzt gesagt, wenn Christen, deswegen muss man wirklich eine gute Standortbestimmung sagen, ist das wirklich so? Leben wir wirklich so, dass Jesus tatsächlich der Herr ist? Nicht nur der Retter. Wir reden jetzt, ich versuche mal, weil diese Kapitel Retten haben wir gut gelebt jetzt, wie viele Jahre du lebst. Aber ich möchte wirklich auf diese andere Seite der Medaille wirklich schwenken und betonen. Und sagen, ist der Herr Jesus der Herr deines Lebens, der Bestimmer deines Lebens? Bestimmt er deine Schritt und Tritt. Weil das ist die Art und Weise, wie Gott eigentlich uns geschaffen hat. Stimmt's? Dass er der Herr ist, dass er der König ist und wir sind sein Volk. Stimmt's? Du bist nicht Gott. Du bist nicht der König. Er ist. Drittens, wir müssen uns Buße tun, um umkehren. So, übrigens, das ist ja der Basic hier, ne? Glaube und Umkehr. Das ist der Schritt. Nicht nur Glauben, sondern nur Umkehr. Es muss jetzt was kommen, es muss jetzt was folgen. Wenn keine Veränderung da ist, kannst du machen, was du willst. Kannst du sagen, was du willst. Da ist kein, wie Johannes der Täufer sagt, es muss eine Frucht der Buße kommen. Eine Veränderung muss stattfinden. Weil dein Wesen jetzt verändert worden ist, durch Buße ist dann etwas, weil dann bist du neu geboren. Denn ich bin neu geboren. Ne? Mein Herz ist frei, so wie gesungen. Findet Veränderung in deinem Leben statt? Ist das sichtbar? Früher hast du geraucht, jetzt rauchst du nicht mehr. Früher hast du geflucht, jetzt preist du den Herrn. Siehst? Früher warst du geizig, jetzt bist du großzügig. Es muss ein Vorher-Nachher-Bilder geben. Weil wir müssen Buße tun, Umkehr. Ja? Umkehr bedeutet, dass wir unser Herz, unser Denken, auch unsere Handlungen ändern. Wenn ich in diesen Weg gegangen bin, Umkehr bedeutet, 180 Grad in eine andere Richtung gehen. Das ist Umkehr. Umkehr ist nicht nur dieses Gefühl, Reue und traurig sein. Ja, preis dem Herrn, das gehört auch dazu. Es muss ja auch. Ne? Unsere Seele muss auch mitmachen. Aber zuallererst ist Metanoia. Ich ändere mein Denken. Es muss eine Veränderung geben. Von dieser Sünde und Rebellion gegen Gott bekenne ich und lade Jesus in meinem Leben ein, dass er jetzt der Bestimmer meines Lebens ist. Wenn du das tust, sagt die Bibel, dann kommt er und schenkt dir Vergebung deiner Schuld und Sünden. Wahnsinn, was in einem Predigt ich jetzt alle Grundlage und alle Basics der Bibel raushaue. Buße, Glaube, Wiedergeburt. Das kriegst du in der Bibelschule nicht so voll wie hier. Gern geschehen. Und da gesagt, das ist genau diese, du bekommst die Gnade und Kraft der Vergebung deiner Schuld und Sünden. Ah, oh, wie schön das. Keine größere Gnade gibt es. Und Jesus macht uns fähig, in diese geistliche Beziehung mit ihm, Gemeinschaft mit Gott zu haben, diese Glaube an Jesus und die Rettung ist keine tote Religion. Sims, du hast eine persönliche, intime Beziehung zu einer Person. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann, viertens, der letzte. Wir müssen uns entscheiden, Jesus zu folgen. Und jetzt ist das, was ich kritisch sehe bei vielen Christen. Weil Jesus nachzufolgen ist eine Entscheidung. Ja? Ich bin entschieden. Zu folgen Jesus. Du musst dich entscheiden. Machst du es oder machst du nicht? Es ist deine Entscheidung. Gerettet zu sein bedeutet nicht, dass wir nur glauben und sagen, dass Jesus der Herr ist. Es reicht nicht nur sagen. Weil wenn er der Herr ist, dann ist es etwas, was wir tatsächlich ausleben müssen. Lebst du aus, der Nachfolger? Weil wenn du nicht auslebst, ich muss sagen, ich bezweifle das. Musst du zwischen dir und Gott, aber ich muss einfach anhand der Bibel messen. Lebst du aus oder lebst du das nicht? Glaube, ja, wahre Glaube erfordert Nachfolge. Und deswegen, wenn man anfängt plötzlich dann zu diskutieren über Nachfolge, dann muss ich sagen, du, diskutiere nicht mit mir. Die Bibel ist klar. Und wenn du anfängst jetzt zu diskutieren, dann frage ich mich, willst du nachfolgen oder bist du nicht? Weil du bist wieder geboren, wenn du diese radikale Entscheidung getroffen hast, dein Lebensziel zu ändern, weil du bekommst jetzt ein neues Lebensziel. Dein Lebensziel heißt nicht Karriere, dein Lebensziel heißt nicht alles Mögliche. Ja? Rente, hey Leute, es gibt auch Leben vor der Rente. Nicht nur nach der Rente, oder? Hier unter Rente. Preis dem Herrn, ja, für euch, die jetzt euer Lebensabend genießt, macht das. Aber es gibt auch ein Leben, sowohl vor der Rente, nach der Rente. Jesus ist unser Leben. Deswegen sage ich, hey, lebst du für dich oder lebst du nicht mehr für dich? Hat jemand eine Bibel? Ich habe gerade jetzt leider nicht dabei. Doch, es gibt schon. Ich muss an die andere. Weil gerade jetzt spontan hier, muss einfach uns das vorlesen, weil das ist einfach eine sehr wichtige. 2. Korinther. Komm. 2. Korinther 5. Ganz spontan hier. Es ist aber. Nein? Okay, Vers 14. 2. Korinther 5, 14. Denn die Liebe Christi drängt uns. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, sagt Apostel Paulus, und jetzt kommt, dass einer für alle gestorben ist. Und die Schlussfolgerung heißt, und somit alle gestorben sind. So, die Wahrheit der Bibel lautet, weil er gestorben ist, so sind wir auch mit ihm gestorben. Kann ich einen Amen hören? Und jetzt kommt weiter, Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit. So, es gibt ein Ziel, es gibt eine Absicht. Damit die, welche leben, die jetzt leben, du, ich, wir, die wir jetzt leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist, wenn du Jesus angenommen hast, wenn Jesus dein Herr ist, dann kannst du nicht mehr so leben wie früher, als du Jesus nicht kanntest. Weil in dem Moment, du Jesus angenommen hast, du bist gestorben, weil Jesus für dich gestorben ist. Damit jetzt, die wir jetzt leben, nicht mehr für uns selbst leben, sondern für die, für ihn, der für uns gestorben ist. Das ist so klar, oder? Und deswegen, wie gesagt, ich mache mich Sorgen in vielen Dingen, weil viele leben so, sagt zwar Christ, aber der folgt Jesus nicht nach. Du kannst trotzdem machen, was du willst. Du bestimmst dein Leben. Er ist nicht der Herr deines Lebens. Es ist gut, dass wir jetzt wirklich Zeit nehmen, dass wir wirklich Standortbestimmung machen. Sag, wo stehst du eigentlich jetzt geistlich? Auch wenn das dir vielleicht nur basic ist, aber das ist nicht. Ich möchte, dass du dein Fundament jetzt prüfst. wo ist porös, wo ist gesagt, muss gestützt werden, muss widerstehen, damit das Wort Gottes, wenn das dieses Senkblei, dieses Lot, alles gerade steht, alles wirklich an Ort und Stelle. So, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Lass uns beten. Geh zurück an dem Ort, an dem Tag, wo du Jesus begegnet bist. Okay? Der Tag deiner Bekehrung. Wo du bewusst entschieden hast, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Es war ein schöner Tag. Aber jetzt möchte ich, dass du einen Schritt weiter gehst. Eine bewusste Entscheidung heute Morgen. Nicht nur Jesus als dein Erretter und Erlöser annimmst, sondern genau wie wir gehört haben, dieser bewusste Jesus als dein Herr anzunehmen. Dass du vom Thron absteigst, du unterwirfst dich Gott und überlässt den Thron deines Lebens jetzt Jesus Christus und sag: Herr Jesus, nimm du den Platz ein. Du bist mein Herr, du bestimmst mein Leben, du bestimmst meine Schritte. Alle Bereiche deines Lebens, alle Bereiche deines Lebens. Dein Denken, dein Handeln, dein Reden, deine Finanzen, deine Sexualität. Alle Bereiche deines Lebens. Vielleicht bist du so lange gläubig und du hast bestimmte Bereiche deines Lebens, sagst du zu Jesus, da in dem Bereich kommst du nicht rein. Es ist gut, heute Morgen wirklich eine Entscheidung zu treffen und sag, Herr, hier ist der Schlüssel, du kannst da rein. Ich weiß, das ist messy, das ist schrecklich, aber weißt du was? Du kannst Jesus nicht überraschen. Du kannst Jesus nicht, dass er total perplex ist. Er weiß alles, er sieht alles. Aber heute Morgen muss etwas stattfinden. Es muss eine Veränderung stattfinden. Und ich hoffe, dass das geschieht. Und wenn du bereit bist, wenn du willst, ich sage, das ist jetzt keine Massenhysterie. Einfach, dass du jetzt zu Gott betest. Sag, Herr, jetzt treffe ich eine Entscheidung. Und diese letzte Entscheidung, wie wir gehört haben, ich folge dir jetzt nach. Ich folge dir. Es gibt immer Schritte. Du kannst nicht als Christ stehen bleiben. Du musst Schritte machen. Du folgst Jesus nach. Und Vater, das bete ich, dass du jetzt die Entscheidung siehst, dass du jetzt wirklich der Herr unseres Lebens bist. Nicht nur der Erlöser, sondern du bist der Bestimmer unseres Lebens. Du hast das Sagen. Hilf uns zu verstehen, dass wir nicht mehr leben für uns selber, weil du für uns gestorben bist. Damit alle, die jetzt leben, für dich leben. Und so bete ich, Vater, dass wirklich das stattfindet heute Morgen. Wir leben für dich und nicht mehr für uns selber. Halleluja. So, ich möchte nicht diesen Gottesdienst abschließen, bevor ich ein Angebot gebe. Gibt es Menschen, Du kennst Jesus Christus nicht, du hast das alles gehört. Jesus bietet dir Rettung heute Morgen an. Dein Leben ist getrennt von Gott. Du bist in diesem Zustand geboren, das Getrenntsein von Gott, von diesem liebenden Gott. Du gehst gerade jetzt nur straks auf die Hölle zu. Es gibt kein Entkommen. Aber Gott, der dich liebt, sandte seinen Sohn und gibt dir Leben, gibt dir Rettung. Und der Schritt ist einfach, wie wir gehört haben. Du glaubst in deinem Herzen, dass er für dich gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und du bekennst mit deinem Mund, dass er der Herr ist, dass er der Erlöser ist, der Erlöser und Herr deines Lebens. Und dass du jetzt umkehrst. Du änderst dein Denken, du änderst dein Herz mit der Gnade Gottes. Umkehr, Glaube, du empfängst Vergebung für deine Schuld und Sünden. Hier und jetzt. Und du entscheidest dich, ich will Jesus nachfolgen. Gibt es Menschen hier, die das noch nie gemacht haben? Die sagen, okay, ich möchte das jetzt bewusst heute Morgen tun. Dann würde ich für dich beten. Halleluja. Danke, Herr. Das ist wichtig, das ist eine Entscheidung. Das ist keine emotionale, sondern bewusste. Du entscheidest dich, weil der Herr das bewirkt in deinem Leben. Herr, ich danke dir, dass du es bewirkst jetzt, dass du durch die Reihen gehst, dass Menschen eine Entscheidung für dich treffen. Danke, Herr, für all das, was du in dieser Zeit und diese Serie tun möchtest. Dafür geben wir dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.